Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde in St. Petersburg zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Donnerstag, dem 19. Juni 2020. Und 25. St. Petersburg ist eine unglaublich schöne, eine faszinierende Stadt. Über Jahrhunderte die Hauptstadt, die eigentliche Hauptstadt Russlands. Und noch heute rivalisieren die Moskauer und die St. Petersburger um die Vorrangstellung. Interessant, der russische Präsident Wladimir Putin stammt aus St. Petersburg. Da werden verschiedene Deutungen daraus abgeleitet, aber ich habe mir sagen lassen, gestern beim Abendessen von einem sehr geschichtskundigen Russen, dass also Putin ein äußerst ambivalentes Verhältnis mit seiner Heimatstadt pflege. Er sei nämlich hier geprägt worden durch die Wirren der 90er Jahre und St. Petersburg war der Hotspot, war das eigentliche Hauptquartier des organisierten Verbrechens in Russland zur damaligen Zeit. Das hat man ja längst vergessen da im Westen, was für eine schlimme Periode damals Russland durchmachte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und es ist ja kein Vergleich, wie sich Russland heute darbietet gegenüber jenen finsteren Zeiten. Wobei auch damals ist interessant, hat der russische Staat nie gänzlich aufgehört zu funktionieren. Das ist vielleicht der Unterschied zu Argentinien und anderen Staaten, die am Tiefpunkt ihrer Entwicklung wirklich auch vom Administrativen her auseinandergefallen sind. Das ist in Russland so nie passiert. Also der Staat scheint da eine gewisse Resilienz zu haben und selbst der Zusammenbruch der Sowjetunion konnte da das Gebilde nicht vollends zum Einsturz bringen. Ja, man erfährt sehr, sehr viel Interessantes hier am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums. Das ist ein gigantischer Anlass. Da nehmen Tausende von Besuchern teil, eine Mischung aus Konferenz und Wirtschaftsmesse. Da zeigen sich die Unternehmer und die Betriebe, die Konzerne von ihrer strahlendsten Seite. Die Realität des Krieges findet da überhaupt nicht statt. Die wird ausgeblendet und auch die natürlich spürbaren Auswirkungen der Sanktionen, wobei nicht offensichtlich spürbar jetzt direkt im Alltag, aber wenn man mit den Russen redet, dann wird einem da schon einiges erzählt. Auch großes Bedauern über diese Entfremdung zwischen dem Westen und Russland, das wird hier ausdrücklich beklagt. Auch das Unverständnis von vielen, auch Putin-kritischen Stimmen, die man immer wieder vernimmt, die fühlen sich zutiefst missverstanden und ungerecht behandelt, denn man sagt, ja, es ist ein fürchterlicher Krieg in der Ukraine, aber wir Russen haben hier nicht die Alleinschuld, dass es zu diesem Krieg gekommen ist, denn die Amerikaner, die Westler haben mit ihrem NATO-Vormarsch uns in eine ganz schwierige Situation gebracht, unsere Sicherheitsinteressen einfach ignoriert. Ja, man sieht das so in Russland, meine Damen und Herren, da kann man auch däubeln und stampfen und sagen, die Russen, das ist alles Propaganda, aber ich glaube, es ist eben nicht nur Propaganda, es ist eben auch das ehrliche Empfinden breiter Bevölkerungskreise. Ich komme darauf dann noch zu sprechen. Also das ist eine Wirtschaftsmesse mit Konferenz. Am Freitag wird dann auch noch der russische Außenminister Lavrov und Staatspräsident Putin erwartet. Putin bereits in St. Petersburg auch für die Medien zu sprechen. Ich werde auf einige seiner Aussagen in dieser Sendung noch eintreten. Die Wirtschaft also präsentiert sich als stark und es hat auch überrascht, das Wirtschaftsleben, die Widerstandskraft, die Fähigkeit, den geballten Sanktionen des Westens zu trotzen. Aber die Auswirkungen sind natürlich auch in Russland spürbar. Man gibt sich hier allerdings Mühe, das nicht durchblicken zu lassen und zeigt eben dabei Ständen und Vorführungen wie innovativ und auch wie nicht isoliert Russland letztlich ist. Das stimmt alles, aber klar, bei solchen Veranstaltungen wird natürlich auch propagandistisch überzogen. Was erfährt man aus den Konferenzen, aus den Gesprächen? Ich hatte die Gelegenheit, mich gestern lange mit dem früheren Staatspräsidenten von Sri Lanka zu unterhalten, der bis vor kurzem die Geschäfte geführt hat. Wir haben gesprochen, und ich werde ihn auch dann für die Weltwoche noch interviewen, wir haben gesprochen über die Kunst der Kleinstaaten, die Kunst des Überlebens, wie man sich da zwischen den Behemoths, zum Beispiel Indien und China, behauptet. Er hat mich dann gefragt, wie das die Schweizer gemacht haben über die Jahrhunderte. Sehr interessant. Der erfolgreichste Unternehmer Nepals, den habe ich hier noch länger gesprochen. Wir saßen zusammen auf einem Panel an der Konferenz. Also man erlebt hier eine breite Fülle von Einschätzungen und Perspektiven, die eben nicht alltäglich in unseren Medien zu besichtigen und zur Kenntnis zu nehmen sind. Was mir noch aufgefallen ist, ich muss das dann alles noch ordnen und vielleicht auch aufschreiben und hier in den Sendungen verarbeiten, aber was mir geblieben ist von einem Gespräch jetzt mit einem russischen Professor für Strategie und Herausgeber einer bedeutenden außenpolitischen Zeitschrift in Russland. Ich schätze ihn sehr, sehr differenziert, ein kritischer Geist. Der hat mir berichtet, dass die Stimmung gegenüber der russischen Regierung sich ganz klar verbessert habe seit dem Einmarsch der Streitkräfte in der Ukraine. Am Anfang habe man viele Zweifel gehabt, man habe gedacht, Putin übertreibe extrem, das sei ein tragischer Fehler jetzt, er habe sich in eine Falle locken lassen, aber je mehr man erfahre über die bereits faktische NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, wie weit der Westen da versucht habe, die Ukraine ins eigene Bündnis hineinzuziehen, desto stärker müsse man Putin im Rückblick Recht geben. Und das ist wirklich interessant, als ich vor zweieinhalb Jahren während des Kriegs in Russland war, hat man noch kritischere Einschätzungen dazu gehört. Da war noch mehr Skepsis und Zweifel zu spüren. Jetzt scheint hier die Auffassung vorhanden zu sein, dass es sich um eine tragische Notwendigkeit gehalten habe, sich zu wehren gegen dieses westliche Vordringen. Präsident Trump, der amerikanische Staats- und Regierungschef, wird in Russland, auch hier in St. Petersburg, sehr positiv gesehen. Man schätzt seine Dialogbereitschaft, man ist sehr erleichtert darüber, dass die Amerikaner und die Russen jetzt wieder sich unterhalten. Und natürlich ist auch die Rede auf den eskalierenden Nahostkonflikt gekommen. Russland ist ja quasi ein Bundesgenosse auch des Iran, aber das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Die Iraner und die Russen, die haben auch viele Konflikte, und es ist nicht so, dass jetzt Präsident Putin sich loyal hinter die Mullahs stellen würde. Die Russen halten sich auffällig zurück. Sie sind bis jetzt noch nicht sehr stark in Erscheinung getreten. Die Regierung hat sich als Vermittler angeboten, ist aber von den Amerikanern jetzt etwas zurückgestoßen worden. Also das ist noch nicht so klar, wie sich da der Kreml positionieren wird. Möglicherweise auch das Bestreben, jetzt diesen Krieg nicht eskalieren zu lassen, noch mehr eskalieren zu lassen. Es gibt da ja auf beiden Seiten die Bemühungen, sowohl bei Israel wie auch beim Iran, die Welt gewissermaßen da hineinzuziehen. Die Amerikaner dürften, was man hört, jetzt den Israeli tatsächlich zur Seite stehen. Sie sind ja auch gegenüber dem Mullah-Regime feindselig eingestellt, mit gutem Grund, muss man sagen. Und auch hier in St. Petersburg habe ich sehr viel Kritisches über die Mullahs gehört. Das sei sklerotisch, das sei korrupt, das sei nicht mehr abgedeckt und abgestützt da durch die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. Trotzdem wundert man sich natürlich, wie jetzt einzelne Exponenten des Westens da den israelischen Angriffskrieg bejubeln und da die Völkerrechtsverletzungen einfach so wegwischen, während man im Fall von Russland hier bis zum Punkt und Komma auf allen Details herumreite und immer die negative auslege zu Ungunsten da der Moskauer Regierung. Also man hat natürlich da schon ein starkes Gespür für diese doppelmoralischen Standards, die da angelegt werden. Vielleicht noch eine letzte kurze einführende Bemerkung. Ich muss ja noch auf die Nachrichten zu sprechen kommen. Wir haben zu Abend gegessen gestern, und zwar in einem sehr schönen Restaurant mit Blick da etwas auf die Neva, den Fluss, der da wie in einem Amsterdam des Nordens, auch noch eine Facette, Peter der Große, der eigentliche Erbauer St. Petersburgs, wollte ja ein Amsterdam schaffen, auch etwas venedisch, venezianisch angehaucht. Aber vor allem Amsterdam, die Holländer, die haben es dem Zaren angetan. Und der hat dann ohne Rücksicht auf Verluste diese Stadt da richtiggehend aus dem Boden gestampft. Und eben wir hatten freie Sicht auf diese sehr schöne Flusslandschaft. Und dort ist verteut. Und man glaubt, man traut seinen Augen nicht, der Panzerkreuzer Aurora. Also dieses Schiff, das 1917 damals den Signalstoß gab für den Sturm aufs Winterpalais. Ich habe darüber gesprochen in meiner geschichtlichen Sendung, und dieser imposante Panzerkreuzer da aus dem Ersten Weltkrieg, der steht als sozusagen stählernes Denkmal fest verteut da an einem Neva-Ufer, kann man besuchen, kann man anschauen, werde ich tun. Allerdings heute ist es ziemlich regnerisch, da wird man nicht so sonnenstrahlende Bilder einfangen können. Also es gibt hier wahnsinnig viel zu besichtigen und zu lernen, und ich bin gespannt, was der heutige Tag dann alles so bringen wird. Aber jetzt muss ich da wirklich zu den Nachrichten kommen, sonst hört das hier nicht mehr auf. Allerdings bitte erlauben Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Melden Sie sich an, das vierte Weltwoche Golf Open am Donnerstag, 10. Juli 2025 in Andermatt. Verbringen Sie einen Tag mit den Golfern aus der Redaktion, aber auch wenn Sie nicht Golf spielen können, sind Sie hervorragend qualifiziert. Abendbankett im Chedi in Anwesenheit von mir, also ich werde dort dabei sein, verschiedene Prominente auch, und alle sind ja letztlich bei uns dann die VIPs. Übernachtung zu Spezialkonditionen in den Spitzenhotels The Chedi und Radisson Blue mit Schnupperkurs für Anfänger. Unbedingt anmelden, www.weltwoche.ch/golf, www.weltwoche.ch/golf. Andermatt, Gotthardmassiv, das ist natürlich auch die Wiege der Schweiz. Eine wunderschöne Landschaft, die ist dort auch golfend und ab und zu ein Gläschen Wein trinkend zu bestaunen gibt. Die Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Václav Klaus. Heute am 19. Juni feiert er sein Wiegenfest, da der eminente liberal-konservative Staatsmann aus Tschechien, unter anderem Ministerpräsident und Staatspräsident gewesen, ein Leuchtturm des klaren Denkens, des Realismus und eben des Liberalkonservativismus in Europa. Ich schätze ihn ungemein, und Václav Klaus hat ja auch eine gewaltige Lebensleistung hingelegt. Als ehemaliger Wirtschaftsprofessor in der Tschechoslowakei hat er den Kommunismus erdauert, ausgesessen und entsprechend natürlich auch geistig verarbeitet, zu seiner, ja, eben dem klassischen Liberalismus gewidmeten Weltanschauung. Und Václav Klaus kommt ja auch als Autor immer wieder in der Weltwoche vor. Wir machen Interviews mit ihm. Ich schätze ihn sehr und wünsche ihm hier aus St. Petersburg alles Gute und nur das Beste zu seinem Geburtstag. Möge er ihn wo auch immer schön feiern können. Wirbel um März. Drecksarbeitlob für Israel, ein Zungenbrecher. Ja, der Friedrich Merz und die Drecksarbeit des Westens. Bundeskanzler Friedrich Merz ließ in einem ZDF-Interview aufhorchen, als er den israelischen Luftschlag gegen den Iran als Drecksarbeit lobte und der Armeeführung größten Respekt für ihren Mut aussprach. Die Bemerkung löste in Berlin sofort Empörung aus. SPD-Politiker Ralf Stegner sprach von einer befremdlichen Wortwahl. Simtje Möller mahnte zu diplomatischem Fingerspitzengefühl, weil die Lage hochsensibel sei. Sarah Wagenknecht vom BSW nannte die Äußerung eine Entgleisung sondergleichen und warf Merz vor, einen völkerrechtswidrigen Angriff zu legitimieren. linken Fraktionschef Sören Pellmann sah einen Skandal, der Deutschlands Ansehen bei den UN beschädigte. Parteikollege Jan van Aken warf Merz vor, mit dem Begriff Drecksarbeit die Opfer zu verhöhnen. Auch Grünen-Abgeordneter Anton Hofreitner kritisierte die Formulierung als ungeschickt und erinnerte daran, dass Völkerrecht auch für Schurkenstaaten gelte. Ob man Israels Vorgehen befürwortet oder ablehnt, Merz Auftritt entlarvt vor allem seine Beliebigkeit beim Völkerrecht. Im Ukraine-Krieg pochte er bei jeder Gelegenheit auf die heilige Geltung internationaler Normen, beim militärischen Vorgehen Israels gegen den Iran, das ausdrücklich auf Regimewechsel abzielt, findet dasselbe Völkerrecht plötzlich keine Erwähnung mehr. Statt in moralische Floskel zu verfallen, sollte der Kanzler offen sagen, dass in der Weltpolitik oft nüchterne Interessen entscheiden. Jetzt hat er plötzlich ein Gespür für die realpolitischen Umstände, während er diese in der Ukraine konsequent ignoriert und indem er natürlich sagt, das sei die Drecksarbeit des Westens, eskaliert er diesen Krieg natürlich auch und sagt, ja klar, das ist sozusagen unser Krieg gegen den Iran, was erneut die Frage aufwirft, ja warum man dann andere eigentlich die Drecksarbeit für einen selber erledigen lasse. Ich meine, das ist ja auch eine Grundhaltung, die Abgründe öffnet. Ich meine, wenn es denn einem Staatsmann ernst ist und er meint, das ist ein ganz wichtiges Problem, das jetzt da militärisch gelöst werden müsse, weil es keine andere Lösung mehr gäbe, ja, dann müsste man ja selber einsteigen, denn dass man einen anderen die Drecksarbeit für einen selber machen lasse, ist ja auch keine Haltung, die man vertreten kann. Also das geht hinten und vorne nicht auf und da sehen Sie eben auch schon von der ganzen Wortwahl her, dass gewisse Leute einfach ihrer Rolle nicht gewachsen sind oder noch nicht gewachsen sind. Kreml-Chef Wladimir Putin warnt vor einem sehr schweren Schaden für die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, falls die Bundesregierung den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern sollte. Das ist am Rande des St. Petersburgers Forums, des St. Petersburger Forums hier bekannt geworden, da die Bedienung der Waffe von Bundeswehroffizieren und von Satellitendaten abhängig sei, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, bedeutet ihr Einsatz eine direkte Beteiligung Deutschlands am Ukraine-Krieg, sagte Putin beim Treffen mit Vertretern großer Nachrichtenagenturen hier in St. Petersburg. Auf den Kriegsverlauf selbst hätten Taurus Marschflugkörper nach Putins Worten keinen Einfluss, weil die russische Armee auf der gesamten Frontlinie die Initiative habe. Auch wenn die Ukraine derlei Waffenhilfe aus Deutschland erhalten sollte, werde sich am Vormarsch der russischen Truppen nichts ändern. Zitat: Die russischen Truppen haben strategische Vorteile in allen Richtungen. Unsere Streitkräfte greifen auf der gesamten Front an, sagte Putin. Seine Angaben sind nicht von unabhängiger Seite überprüfbar, vermerkt da die FAZ. Aber eben, was die Ukrainer sagen, das ist die reine, ungefilterte Wahrheit. Übrigens auch noch interessant, habe ich mit einigen Exponenten hier unterhalten, was sie eigentlich zu den Vorwürfen punkto Kriegsverbrechen an Russland halten. Und da hat mir vor allem ein Korrespondent eines sehr erfolgreichen privaten Nachrichtensenders, der schon lange als Politikberichterstatter tätig ist und mir einen durchaus distanzierten Eindruck gemacht hat, jetzt gegenüber der eigenen Regierung, hat mir Interessantes gesagt. Er hat gesagt, nein, die Russen würden da nicht gegen die Zivilbevölkerung kämpfen in der Ukraine. Nur schon deshalb nicht, weil, und das fand ich noch ein interessantes Argument, weil Bomben sehr teuer seien und das militärische Gerät, das da eingesetzt wäre, das würde natürlich unendliche Kosten verschlingen und es sei völlig abstrus, das gegen die Zivilisten einzusetzen, weil das eben militärisch gar keinen Sinn ergebe. Das habe man ja auch im Zweiten Weltkrieg gesehen, dass die Flächenbombardemente da gegen die deutschen Städte den Widerstandswillen letztlich nicht gebrochen hätten, ganz im Gegenteil. Also man versuche, die zivilen Opfer auf ein Minimum zu beschränken, aber selbstverständlich, wenn da militärische oder Energieinfrastrukturen getroffen würden, dann seien auch Zivilisten da dabei. Und da würde ich einfach einmal mehr aus schweizerischer Perspektive, auch aus deutscher, österreichischer Perspektive warnen, hier einfach allem zu glauben, was da an Gräuelmeldungen verbreitet wird. Ich kann ja auch nicht beurteilen, ob das stimmt, aber ich kann mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass ich als Schweizer mit meiner begrenzten kleinstaatlerischen Sicht gar nicht in der Lage bin, mich in diese Großräume und in diese Zusammenhänge hineinzudenken. Was weiß ich denn davon, was es bedeutet, einen Staat wie Russland zu führen oder einen Staat wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder aber mich in die Fußstapfen eines Benjamin Benjamin Netanyahu gewissermaßen einzufühlen, was es bedeutet, als Ministerpräsident Israels in dieser hochkonfliktträchtigen Zone politisch das Richtige zu tun. Aber wir sind da umgeben, umlagert und tost von Meinungsäußerungen mit absolutem Wahrheitsanspruch. Also ich bin da entschieden dafür, immer wieder die andere Sicht einzufangen, um selber nicht abzuheben. Dann hat sich der Kreml-Chef auch noch dafür ausgesprochen, selbstverständlich sei er bereit, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Ganz klar, direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seien natürlich zu begrüßen, und er bezweifelte in diesem Zusammenhang aber einmal mehr die Legitimität des ukrainischen Präsidenten. Es ist interessant, auch mit anderen Staatsmännern, mit denen ich gesprochen habe, ehemaligen Präsidenten hier am Forum, da wird sehr viel Kritik daran geäußert, dass Selenskyj sich nicht mehr habe wiederwählen lassen, dass man da einfach die Wahlverfahren aussetze. Auch zu einem Gespräch mit Friedrich Merz hat sich Putin bereit erklärt. Das ist auch bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass ja aus Berlin vor allem Feindseligkeiten abgesondert werden. Also Putin kann man nicht vorwerfen, dass er nicht gesprächsbereit wäre. Trump hingegen kontert Putin, und zwar auf dessen Vorschlag hin, als Vermittler tätig zu werden im Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Da hat Trump gesagt, Putin müsse zuerst die Situation Russlands und der Ukraine klären. Und das finde ich eine gute Bemerkung, denn Trump weist darauf hin, dass der Ukraine-Krieg nicht in Vergessenheit geraten darf, nach wie vor ein hochgefährliches und tödliches Geschehen. Fico und Orban wehren sich gegen EU-Verbot für russisches Gas. Brüssel will neue Verträge für russisches Gas verbieten und laufende Deals bis 2028 auslaufen lassen. Ungarn nennt das Wahnsinn. Die Slowakei warnt vor Vertragsstrafen und fehlenden Alternativen. Gleichzeitig droht der slowakische Premier Fico, aus der NATO auszutreten, falls das Bündnis wirklich 5% des BIP für Rüstung fordert. Sein Land könne sich das nicht leisten. Was ist davon zu halten? Gasstopp ohne Ersatz ist wirtschaftlicher Selbstmord, und eine NATO, die, wie gestern besprochen, zwar Nachholbedarf bei der Verteidigungsfähigkeit eingesteht, aber dann immer aggressiver und nicht schützend wirkt. Also Fico und auch Orban haben recht. Wer diese eigene Industrie in den Staatshaushalt ruinieren will, darf fragen, welche Nutzen diese Bündnisse noch bringen. Also die Bündnisverpflichtung, die in den eigenen Staatsbankrott führt, auch zur Zertrümmerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Solche Bündnisse können nichts wert sein. Der Meinungsforschungschef Güllner setzt auf Abgrenzung zur AfD. Forsa-Chef Manfred Güllner glaubt, die neue schwarz-rote Bundesregierung könne den Aufstieg der AfD bremsen. In einem Zeitinterview erklärt er, die Menschen hätten der Partei nur deshalb so viele Stimmen gegeben, weil sie das Gefühl hätten, dass sich in Berlin niemand mehr ernsthaft um ihre Alltagssorgen kümmert. Wenn Politik, ähnlich wie in der Corona-Zeit, wieder sichtbar um Jobs, Preise und einen starken Wirtschaftsstandort ringe, lasse sich die AfD auf ihren rechtsradikalen Kern zurückführen, sagt Güllner. Gleichzeitig fordert er eine harte Abgrenzung. Wer die AfD wie jede andere Partei behandle, spiele ihr nur in die Hände. Seine Daten zeigen zwar, dass nur rund 10% der Befragten der AfD echte Lösungskompetenz zutrauen, doch die Partei liegt in den Umfragen weiter über 20%. Ja, wie muss man das einschätzen? Güllner hat wohl recht damit, dass die AfD Themen anspricht, die viele Bürger bewegen, aber das Gegenteil ist der Fall, was er punkto Ausgrenzung sagt. Das komplette Ausschließen der Partei und die Verkennung des Wählerwillens schwächt die Partei nicht, sondern stärkt sie. Abgesehen davon scherbelt es ziemlich, wenn ein Chef eines Meinungsforschungsinstituts seine politischen Vorlieben dermaßen kundtut, dann zweifelt man am Willen zur Objektivität dieser Forschungsanstalt. Thüringen hisst künftig dauerhaft die Deutschlandflagge. Die Thüringer Landesregierung will ab nächster Woche an allen landeseigenen Gebäuden dauerhaft drei Fahnen zeigen: die Bundesflagge, die Thüringer Landesflagge und die Europaflagge. Innenminister Georg Mayer von der SPD kündigt eine entsprechende Verordnung an. Betroffen sind unter anderem alle 53 Polizeidienststellen, Gerichte, Landesämter, Landeskirchenämter und die Landesfeuerwehrschule. Ursprünglich sollte der Landtag abstimmen, doch die Regierung zog ihren Antrag zurück, nachdem die AfD einen ähnlichen Gesetzesentwurf eingebracht hatte. Allerdings mit dem Zusatz, sämtliche nichtstaatlichen Symbole wie Regenbogenfahnen zu verbieten. Meyer hält an der Europaflagge fest und empfiehlt Städten und Gemeinden, sich der Dauerbeflaggung anzuschließen. Zusätzliche Kosten sollen kaum entstehen. Die Einschätzung, ja, Mut zu Deutschland, ein Staat, der seine eigene Flagge zeigt, bekennt sich zu Nation und gemeinsamer Identität. Das ist ein überfälliger Schritt gegen den Trend, jede Woche neue Spezialfahnen aufzuziehen. Schwarz-Rot-Gold repräsentiert bereits alle Deutschen. Sie braucht weder Zusatzbanner noch politische Modefarben. Gut, dass Thüringen diesen ersten Fortschritt macht. Jetzt wäre es konsequent, es bei der Bundesflagge zu belassen und das Symbol nicht durch eine Flaggeninflation zu verwässern. Dann die neue Weltwoche. Ich habe es angekündigt, nur ganz kurz hier noch das Titelbild im elektronischen Übermittlungsformat. Was Sie da sehen, ist eine Hellebarde. Das ist eine heldenhafte schweizerische Widerstandswaffe aus der frühen Neuzeit. Mit der haben wir uns gegen die damalige EU gewehrt, gegen die Habsburger. Schweiz, ja oder nein? Der Bundesrat auf dem Weg zur EU-Knechtschaft, das ist das ganz große Thema natürlich bei uns. Das Verhältnis zur Europäischen Union, da wollen sie uns Verträge aufjubeln, unterjubeln, die uns zwingen würden, EU-Recht automatisch in der Schweiz zu übernehmen, dürfen wir nicht tun. Frauen ohne Kinder, ist das ein Aufstand gegen die Biologie? In aller Munde momentan diese Frage. Daniela Niederberger, unsere Autorin, hat sich damit auseinandergesetzt. Israels gerechter Krieg gegen die Mullahs, von der Fatwa gegen Rushdie bis zur Atombombe, Blutspur eines Gottesstaats. Und unser Tel Aviv-Korrespondent Pierre Heumann schreibt über die Eskalation im Nahen Osten. Er muss täglich mehrfach in den Schutzbunker. Heumann, langjähriger Korrespondent aus dem Nahen Osten, erkennt alle Seiten, die israelische, aber auch die andere, hat mit dem Hamas-Gründer, damals noch Scheich Yassin, Interviews geführt. Er war immer wieder im Iran, also eine Sicht, die da mit breiter Erfahrung abgestützt ist. Frieden von Helsinki, als Diplomatie noch kein Verrat war, Alexander Grau mit einem sehr interessanten Artikel über die Kunst der Diplomatie. Und ist Trump ein Faschist, fragen wir, und die Antwort gibt ein Faschismus-Experte Nicholas Farrell, ein Biograf, ein britischer Autor, der ein sehr gelobtes Biografiebuch über Mussolini geschrieben hat. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich melde mich zurück aus St. Petersburg und wünsche Ihnen einen schönen Tag.